Wir haben gerade gesungen, dass wir Gottes Wege oft nicht verstehen. Verstehen wir Corona? Kann man nicht verstehen. Man kann das nur erleben. Und wir haben selber in der Gemeinde 5 Corona-Fälle gehabt und haben auch die Maßnahmen und es ist okay so. Und ich möchte zunächst mal so ein bisschen über die Vergänglichkeit unseres Lebens nachdenken und dann so ein paar Gedanken uns sagen, wie wir trotz allem in all dieser Vergänglichkeit sinnvoll leben können. Aber ich grüße zunächst mal alle die, die nebenan zuschauen, die zu Hause zuschauen und vor allem die, die ich schon immer kenne, die einfach, ich bin jetzt 52 Jahre von zu Hause weg hier, die immer schon in der Richtung saßen und immer noch da sind. Schön, euch zu sehen. Ich lese uns Psalm 90, Vers 12 aus der Neue Genfer Übersetzung. Herr, lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit haben. Also diese beiden Aspekte, wie wenig Lebenstage wir haben und daraus eine Weisheit fließt, wie wir richtig leben. In Deutschland sterben jährlich 930.000 Menschen. 37% durch Kreislauf und Herzversagen, 22% durch Krebs und viele durch Unfälle, Grippewelle und ein paar durch Corona. Und das sind viele, 930.000 Menschen, ziemlich konstant jedes Jahr. Und trotzdem verdrängen wir das, dass unser Leben sehr endlich ist. Ich hörte von einer Frau, die sagte, die aus Bremen kommt und sagte, wenn einer von uns beiden stirbt, ziehe ich wieder nach Bremen. Also irgendwie verdrängt man das, man denkt immer, der andere stirbt. Ne? Aber man kann es auch mal selber sein. Und ich las von einem Kloster, wo ein Grab ausgehoben wurde und dann fragte ein Besucher, wer ist denn gestorben? Nee, es ist niemand gestorben, das machen wir immer so, dass wir uns daran erinnern, dass wir der Nächste sein können. Ich möchte nicht so lange über Tod und diese Dinge nachdenken, das ist etwas, was immer schockierend ist und immer fremd ist und was ja auch wirklich sehr schwer ist für Betroffene. Ich möchte aber so ein bisschen über die kleinen Tode nachdenken mit euch, die uns daran erinnern, dass das Leben begrenzt ist. Es ist ja nicht nur dieses endgültige Sterben, sondern es ist ja auch dieser Alltag, der uns das Leben manchmal mühsam macht. Der eine hat Herzschwäche, beim einen funktioniert der Körper nicht mehr, beim anderen der Rücken, der andere hat Knieschmerzen, der andere hat Zahnschmerzen. Tja, und wenn ich so an meinen Körper denke, ich habe Hörgeräte, habe sie jetzt im Moment abgemacht, weil ich dann deutlicher rede, als wenn ich sie aufhabe. Ich habe eine Brille, habe keine Haare mehr, also ich bin noch voll fit und auch noch voll da, ich habe einen Tinnitus, der rauscht immer, also wir merken überall und jeder könnte Beispiele nennen, wir haben so kleine Tode. Es gibt so ein schönes Buch, das heißt Die Kraft der kleinen Tode, der Begriff gefällt mir irgendwie. Und damit müssen wir umgehen und wir denken immer irgendwie, ach, das wird schon wieder, ne? Das ist so drin bei uns. Wenn ich so an meine Eltern denke, die haben 2 Weltkriege mitgemacht, 2 Währungsunionen, haben die auch überlebt. Und was haben wir überlebt? Tschernobyl haben wir überlebt, die Finanzkrise überlebt. Und es gab vor kurzem einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung mit dieser Überschrift, alles wird gut, Corona wird alles wieder gut. Und da sagt der Journalist dort in diesem Artikel, diesen markanten Satz, alles wird gut, das kann eigentlich nur der behaupten, wer an Erlösung und Auferstehung glaubt. Ja, es wird alles gut, aber es ist nicht gesagt, dass alles wieder gut auf dieser Erde wird. Und es ist auch nicht gesagt, dass jede Krankheit vorbeigeht. Und es gibt auch Zeiten, die sind schwer. Und es ist die Zeit der kleinen Tode. Und das ist nicht nur bei alten Menschen, wo die Gebrechlichkeit in der Regel zunimmt, sondern das geht ja schon los bei jungen Menschen. Dann kommt die Prüfung in der Schule, dann kommt das Verliebtsein und Entliebtsein und dann kommt Heiraten und Kinder kriegen und Kinder erziehen und Kinder ausziehen, ist das ganze Leben davon geprägt, ja, dass wir irgendwo doch mit der Endlichkeit des Lebens zu tun haben. Und es ist gut, dass wir uns das bewusst machen. Ich will da auch nicht so lange drüber nachdenken jetzt, über diese Tatsache, sondern wie wir vernünftig leben in dieser Zeit. Und was tun wir, um diese kleinen Tode irgendwie auch sinnvoll zu überleben? Da tun wir auch viel Gutes. Wir ernähren uns gesund, wir haben Bewegung, wir gehen zum Arzt, wir pflegen den Garten. Und in den aktiven Jahren, da kann man auch noch richtig schön den Garten pflegen. Da kann man das noch richtig exakt haben, wie in Ostfriesland da so üblich ist. Und da kann man noch reisen, da kann man noch Besuche machen, da kann man noch Auto fahren, da kann man noch Fahrrad fahren, kann man noch schwimmen. Und irgendwann merkt man dann, und das hängt nicht nur vom Alter ab, oh, das wird ja kleiner. Reisen geht ja schon nicht mehr. Besuche machen geht vielleicht nicht mehr. Und bei manchen Leuten kommt dann so eine Bitterkeit auf. Oh, war das alles? Wie gehe ich damit um, mit dem Älterwerden? Manche werden traurig, manche auch depressiv. Ja, und das gehört auch dazu, zu den kleinen Toten. Und dann stehen wir schon in Gefahr, immer noch so zu tun, wie wenn alles so weitergeht. Ah, wenn ich doch gesund wäre, dann könnte ich ja noch Bäume ausreißen. Wenn ich doch nicht alleine leben würde. Ja, jeder muss ein Stück weit auch seinen Schmerz, seinen kleinen Tode annehmen, seine Begrenzung und nicht zu viel drüber nachdenken, aber auch mal sich bewusst machen. Gut, ich will das mal so stehen lassen am Anfang. Wir können das alle nachempfinden, dass das Leben begrenzt ist, manchmal sehr überraschend, wie Hannah das erleben musste. Und dann kann man auch nur gucken, wie komme ich klar. Und da will ich ja so ein paar Gedanken weitergeben, so ein paar Tipps für unterwegs geben. In unserem Wort steht Psalm 90, damit wir ein Herz voll Weisheit haben. Wenn wir daran denken, dass alles begrenzt ist und alles nur eine Zeit lang gegeben ist und eine Aufgabe ist, und dann müssen wir ja überlegen, wie gehen wir denn damit gut um, zur Ehre Gottes. Ein weiser Umgang des Lebens besteht darin, dass wir von der Ewigkeit her leben. Dass wir uns bewusst machen, ja, das Leben geht ja irgendwann zu Ende, manchmal auch langsam, manchmal schnell, aber wir leben von der Ewigkeit her. Wenn die Bibel von der Ewigkeit spricht, meint sie nicht, dass wir dann nach dem Sterben die Ewigkeit beginnen, sondern dass wir jetzt schon die Ewigkeit haben, durch den Glauben, durch den Heiligen Geist. C.S. Lewis hat gesagt, wer in der Ewigkeitsperspektive lebt, lebt anders. Es gibt ein paar schöne Bibelverse, die das so zusammenfassen, die uns nochmal so richtig bewusst machen, wie wichtig es ist, aus dieser Haltung her zu leben. Kolosser 3, ab Vers 1. Da ihr mit Christus zu einem Leben auferweckt wurdet, steht das schon in der Vergangenheit, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus euer Leben ist, der ganzen Welt, wenn Christus euer Leben der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Da merken wir schon, das ist unsere Aufgabe, dass in den paar Jahren, die wir hier noch leben, ja, zur Ehre Gottes leben und da irgendwas sichtbar wird. Oder Kolosser 3, Vers 10. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Christus lebt in mir. Eine schöne Haltung, finde ich, immer wieder sich bewusst zu machen, wir sind schon, wenn wir im Glauben leben, durch den Heiligen Geist, Wiedergeburt, Bekehrung erlebt haben, dann sind wir Kinder Gottes und leben aus dieser Perspektive. Und doch merken wir, wir sind noch so auf dieser Welt. Wir haben noch Zahnschmerzen, wir haben noch Kopfschmerzen und haben viele andere Dinge mehr. Jetzt habe ich weiter überlegt, was heißt es jetzt in der Bibel, die paar Jahre, die wir noch haben, ob das 50 oder 80 oder 2 sind, wissen wir nicht. Und da steht sehr viel in der Bibel drüber, aber ich will das nicht zu viel da sagen, sondern ich fand die Stelle in Galater 5, Abvers 22, 23 sehr hilfreich, wo ja von den Früchten des Geistes die Rede ist. Da stehen 9 Früchte, wie unser Leben sein soll. Und das ist wie so ein Übungsprogramm, das wir uns aneignen können, wie wir zur Ehre Gottes leben können. Und das sind 9 Begriffe, die wir alle kennen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Keine Angst, ich mache keine 9 Punkte jetzt, denn das würde zu lange dauern. Aber ich würde 3 Punkte da mal rausnehmen und uns so ein kleines Übungsprogramm vorstellen, wo jeder für sich überlegen kann, was könnte ich da jetzt mitnehmen für mich, um in dieser gegenwärtigen Welt, in all der Begrenzung und den kleinen Toden auch sinnvoll zu leben. Das erste ist Liebe üben. Ah, das kennen wir schon, wissen wir alle, so ein Begriff, der ja schon sehr weit ist und auch sehr tief ist und trotzdem ein sehr wichtiger und zentraler Begriff in der Bibel. Wenn ich so an die Bibel denke, wo steht was von Liebe, denke ich immer an den Vers, Gott ist die Liebe. Und damit habe ich eine Geschichte. Wie ich früher hier aufgewachsen bin, ging ich zur Sonntagsschule. Und Gerd Trauer nicht, hat die Sonntagsschule gemacht. Und wir mussten jeden Sonntag einen neuen Bibelvers gelernt haben. Und da habe ich nicht so mit gehabt, mit dem Bibelvers lernen. Und ich habe immer gesagt, jeden Sonntag, ich habe einen, Gott ist die Liebe. Und dann hat er gemeint, jetzt könntest du langsam mal einen neuen lernen. Aber dieser Vers ist mir hängen geblieben. Ne? Gott ist Liebe. Ich habe so einen schönen Satz gefunden. Die Fähigkeit zur Liebe beginnt mit einer Entdeckung, einer Offenbarung, eine wundervolle Überraschung, ein Hineinfallen in etwas Größeres und Tieferes, das im wahrsten Sinne des Wortes jenseits von uns liegt und uns übersteigt. Ja, es ist ein Geheimnis, wenn wir das so im Glauben erfassen können, dass Gott uns unendlich liebt, uns zu sich gezogen hat und das wird sichtbar werden und dass wir aus dieser Perspektive leben können. Etwas, was wir ja auch fördern können, indem wir das dem Wort Gottes glauben, indem wir dem Heiligen Geist Raum geben, indem wir in Gemeinschaft leben, indem wir ja auch immer wieder von dieser Liebe herkommen und vor allem auch diese Liebe weitergeben. Jemand hat mal gesagt, Liebe ist der unbedingte Wille zum Guten. Das ist unsere Aufgabe, noch die paar Jahre ein bisschen Liebe weiterzugeben. Klaus Vollmer hat mal gesagt, Liebe ist alles das, was Leben fördert. Alles das, was Leben fördert. Ich finde das ein wichtiger Gedanke, der natürlich auch so normal ist schon. Aber was heißt das denn ganz konkret? Das heißt ganz praktisch, dass wir zu Hause im Haushalt helfen. Das heißt, dass wir zuhören, dass wir Erledigungen übernehmen. Das heißt, dass wir jemanden anrufen, dass wir jemanden grüßen. Manchmal heißt es auch, dass wir Nein sagen, aus Liebe zum anderen, damit er nicht unterständig wird. Das heißt, dass wir Müll entsorgen, die Maske tragen, einander grüßen, einander wertschätzen. Ja, einfach auch nachsichtig bei Fehlern sind. Also diese Lebenshaltung, dafür sind wir da, Liebe zu üben. Was Gott in seiner Fülle ist und mit Jesus deutlich bewiesen hat. Und er hat uns die Kraft gegeben, die aber immer wieder auch in Gefahr steht, unterdrückt zu werden, auch durch unser ungeistliches Leben. Brauchen wir so ein Übungsprogramm, das davon geprägt ist. Ich finde es gar nicht so leicht, aber ich finde es immer interessant, wenn man das bewusst tut, dass auch was passiert. Ich habe es mal erlebt, dass ich mal vergessen hatte, einen Parkschein zu ziehen und kam zurück zum Auto und dann war diese Polizistin dort und hat das aufgeschrieben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Sie haben eine ganz schwere Aufgabe. Ich finde das toll, dass Sie das machen. Vielen Dank für Ihre Aufgabe. Also ganz ehrlich gesagt. Und da war sie so überrascht, dass ich so positiv reagierte. Dann hat sie gesagt, oh, gehen Sie schnell, geben Sie noch 50 Cent in den Kasten da, dann ist in Ordnung. Also ich denke mal, das ist ja fast Korruption. Ne? Aber es ist in der Tat so, wenn wir uns das wieder angewöhnen, zu gucken, wie können wir in den kleinen Dingen, und das beginnt in der Ehe, in der Familie, immer wieder überlegen, wie können wir es dem anderen schöner machen. Dafür sind wir noch da. Und daraus kann auch viel werden. Da kann auch Gemeinschaft, Beziehungen leben, da kann auch Überzeugung entstehen, dass das Glaube da ist. Und was ich auch interessant finde, dass wo wir Liebe haben, wo sie in uns Raum gewinnt, da vergeht die Angst. Furcht ist nicht in der Liebe, heißt im Johannesbrief. Wer ist im Johannesbrief? Wenn ich hier so nach Hause komme, bin ja hier nebenan aufgewachsen, da hatten wir früher Hühner und Katzen. Manchmal mehr Katzen wie Hühner, habe ich den Eindruck. Ich habe einmal 19 Katzen gezählt, weiß ich noch als Kind. Die haben aber die Mäuse auch alle weggehalten. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, die Hühner hatten Angst vor den Katzen. Und wenn die Katzen kamen, dann haben die so das Weite gesucht. Aber wenn die Hühner Küken hatten und die Katzen kamen in der Nähe, dann haben die eine unwahrscheinliche Energie gehabt, gegen die Katzen anzugehen, um ihre Küken zu schützen. Und ich glaube, dass das ist ein Gedanke so aus der Natur. Wenn es uns gelingt, mit dieser Liebe auf die Dinge des Lebens zu, ob das die Arbeit ist, der Haushalt, die Menschen, auch die schwierigen Menschen, und das muss immer neu buchstabiert werden, wie das aussehen kann, weil das ist im Leben ja auch kompliziert, da vergeht dann auch die Angst, die wird weniger, die immer auch ein Stück unser Begleiter sein wird. Okay, wir halten fest, Übungsprogramm, sinnvoll leben, die Liebe, die Gott ausgegossen hat und gezeigt hat und in der Bibel tausendfach ist zu viel gesagt, aber sehr häufig bezeugt wird, die soll unser Leben bestimmen und das bleibt ein Übungsprogramm, weil wir von Natur aus nicht so liebenswürdig sind. Ein zweiter Gedanke, Geduld üben. Das ist auch so eine Frucht des Heiligen Geistes, das sollen wir, solange Jesus noch nicht wiederkommt, Geduld üben. Wir müssen ja ständig Geduld üben. Corona fordert uns ständig heraus. Keiner von uns gewöhnt sich an die Maske. Wir müssen Geduld üben, bis diese Phase vorbei ist und vielleicht ein Impfstoff gefunden wird. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Wir müssen Geduld haben am Telefon, beim Einkaufen. Ich war jetzt mal in einem Geschäft, wollte nur eine Kleinigkeit besorgen, musste 2 Stunden warten wegen Corona. Oh, den habe ich noch nie gehabt. Ich hörte von einem, der am Flughafen war und am Schalter war und dann hat musste auch lange warten wegen dem Einchecken dort. Und dann hat einer von den Beamten gesagt, was ist denn falsch daran zu warten? Eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, ne? Aber wenn ich so in der Straßenbahn in Kassel fahre, ich hoffe, ich erzähle nicht zu viele Geschichten, aber dann sehe ich, wie alle, die jüngeren Leute alle Musik hören und die anderen alle auf dem Handy gucken. Das heißt, man muss die Zeit auskaufen, ne? Kann man nicht 5 Minuten lang in der Straßenbahn sitzen und nichts tun. Das macht es uns schwer zu warten. Und doch ist es so, dass wir alle irgendwo Geduld lernen müssen. Mal ist es die Krankheit, mal ist es eine traurige Zeit, mal ist es eine Ablehnung, mal ist es ein Schmerz an Leib und Seele. Manchmal warten wir auf Post und manchmal warten wir auf das Ende von Corona. Aber es heißt in Hebräer 12, lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wie lernen wir das? Wie lernen wir das, geduldiger zu werden und nicht jetzt kribbelig zu werden und sagen, jetzt muss da was passieren. Und warum erhört Gott das Gebet nicht? Spreche ich laut genug? Ja? Okay. In der Bibel steht dann, dass wir nach zu den Propheten schauen sollen und deren Geduld. Ja, die haben manchmal 40 Jahre gewartet. Aber mir hilft das nicht so richtig, wenn ich sage, ich muss noch 40 Jahre auf dies und jenes warten. Ich weiß nicht, wenn ich auf Menschen schaue, die geduldig etwas aushalten mussten, habe ja so einen Bericht gesehen von einem, der vor 20 Jahren von Terroristen mit seiner Familie verführt wurde. Und da wurde gefragt, was hat dir denn geholfen, damit klarzukommen, 140 Tage lang eingesperrt zu sein, ohne zu wissen, ob du da rauskommst. Da sagt er, für mich war wichtig, eine Aufgabe zu haben an meine Mutter. Der ging es schlecht und ich musste mich um sie kümmern. Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Gedanke, dass wir in der Geduldsphase, wo wir was aushalten müssen, wenn es auch nur kleine Aufgaben sind, aber Aufgaben haben. Das kann ja auch sehr begrenzt sein durch Alter und Dinge. Aber was mir eigentlich am meisten hilft dabei, ist aus diesem vielleicht komischen Buch Momo, einige Jüngere kennen das von Michael Ende, und da ist so ein Straßenfeger, der ein Leben lang Straßen kehrt. Und dann fragt ihn jemand, hör mal zu, wie schaffst du das? Ein Leben lang Straßen kehren. Also musst du geduldig sein und du wirst ja nie zu Ende werden. Und wenn du mal zu Ende bist, geht es von vorne wieder los. Und dann sagt er so einen schönen Satz. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ob er hinzufügte, dann macht es Freude. Das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut und so soll es sein. Also immer so im Moment zu leben. Man kann jetzt hier sitzen und sagen, oh, heute Nachmittag bin ich alleine. Ja. Aber kann man nicht auch sagen, Herr, im Moment bin ich hier mit 60 Leuten mehr oder weniger zusammen. Das ist so eine Lebenskunst, denke ich, geduldig zu werden, immer auch wieder in dem Moment zu leben. Und das müssen wir alle irgendwo lernen, denn irgendwo sind wir alle geduldig. Wenn ich mal so überlege, dieser blöde Tinnitus, der nervt mich total. Der ist so laut, der zischt sich einen ab und das schon ein paar Jahre und wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Aber es gibt so Phasen, wo man, wenn man predigt zum Beispiel, dann kann ich da gar nicht drüber nachdenken. Toll, ich kann predigen und muss nicht das Geräusch hören. Das ist nicht die Lösung für heute Nachmittag, aber für jetzt. Also ihr merkt, was ich meine damit. Und das müssen wir alle irgendwo einüben. Jeder hat so seine Geschichten an Leib und Seele. Und dann noch kurz das Dritte, und das ist ein Begriff, der wird immer so überschlagen bei diesen Früchten des Geistes, das ist die Treue. Das ist so ein Wort, das gefällt uns irgendwie nicht, so treu sein im Kleinen, das ist so mickrig irgendwie, so unscheinbar. Aber wenn ich so in die Bibel schaue und gucke, wo Menschen beschrieben werden, die treu waren, oder das steht das eigentlich immer in Verbindung mit Frömmigkeit. Hiob war rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Oder Hauptmann Cornelius, er gab dem Volk viele Almosen. Oder wenn eine Witwe Kinder und Enkel hatte, sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar erweisen. Das ist wohlwillig vor Gott. Also ich glaube, dass hier so ein paar Ideen stehen, was das bedeutet. Treu sein heißt, treu in der Dankbarkeit, treu im Umgang mit Geld, treu im Geben, treu in den Aufgaben. Ich denke so, wir sind so eine ähnliche Gemeinschaft in Kassel wie hier, auch ähnlich groß, würde ich sagen. Und da haben wir so einen Putzdienst. Alle Mitglieder unter 60 sind mal dran. Und die einen, wenn die putzen, weiß man ganz genau, das ist alles sauber. Und wenn der Name draufsteht, weiß ich schon, das wird nichts. Und die, die das einteilt, die guckt schon immer, dass das so im Wechsel so ein bisschen passiert, damit wenigstens jedes zweite Mal das einigermaßen sauber ist. So sind wir Menschen. Aber ich finde es so wichtig im Leben, dass wir in diesen kleinen Dingen treu sind. In der Fürbitte, in dem Kümmern um andere, in dem Nachfragen, in den kleinen Verpflichtungen, die man so übernimmt, auch in so einer Gemeindeaufgabe. Es lebt ja davon, dass viele mitmachen. Ich bin ja viel unterwegs gewesen im Reisedienst und dann kam ich oft in Gemeinden und was ich oft erlebt habe, war, dass die Technik zu spät kam. Dann wollte man noch was klären mit Beamer und sowas. Oh, der ist noch nicht da, der müsste aber gleich kommen. Und ich bin immer froh, wenn ich irgendwo hinkomme und sehe, boah, die Technik ist schon da. Treu im Kleinen. Und ich war um 10:30 hier und die saßen schon alle da. Dann weiß man schon, das funktioniert. Das muss dann jeder für sich übertragen. Ihr Lieben, was will ich euch heute mitgeben? Sinnvoll leben. Das Leben scheint manchmal richtig sinnlos zu sein. Da ist Tod, da ist Ärger, da ist Krankheit, da ist Einsamkeit, da sind Verletzungen, da sind Blockaden, da gehen Dinge kaputt. Wer hätte gedacht vom halben Jahr, dass Lufthansa auf einmal am Boden steht? Oder Tönnies, diese große Fleischfirma, auf einmal dicht. Auf einmal merkt man, unsere Tage sind gezählt. Und wie wollen wir jetzt leben? Jetzt können wir trauern und machen, ja, gehört auch dazu. Aber wir können auch die Liebe, die uns Gott geschenkt hat, ausüben im Alltag. Wir können lernen, geduldig zu sein, indem wir mehr im Moment leben und von der Zusagen Gottes leben und in den kleinen Dingen treu sein. Und das ist ein lebenslanges Übungsprogramm.